Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird, ist ja auch etwas ketzerisch, meine Lieben da draußen. Schönen guten Tag, ich habe die Laura Letschert heute an meiner Seite und, was ich phänomenal finde, mal wieder im digitalen Zeitalter, die liebe Laura sitzt gerade in Warschau. Das hatten wir auch noch nicht. Herzlich willkommen zuerst mal neben meinen Hörerinnen und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer heute, liebe Laura, hallo.
Hallo Barbara, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute den Morgen mit dir zu verbringen.
Ja, du, dafür, dass du so weit weg sitzt, ist die Qualität ja echt super. So, dann starten wir mal und zwar direkt mit dem Buzzword Female Leadership. Ah, Female Leadership ist ja vor allem als äußere Bewegung sichtbar. Das finde ich eine schöne Brücke zu unserem Thema. Wir wollen mehr Frauen in entscheidenden Positionen. Wir wollen eine höhere Repräsentation von Themen, die uns Frauen wirklich triggern, wie Vereinbarkeit, Mental Health, wieder ein kleines Buzzword. Und ja, die von Frauen natürlich vorangetrieben werden, Gott sei Dank. Und wir wollen kollaborative Führungsstile, die von Frauen mitgestaltet werden. Und wir wollen das nicht einfach nur, weil wir es haben wollen, weil wir Frauen sind, sondern tatsächlich gibt es auch einen Mehrwert. Je unterschiedlicher die Blickwinkel sind auf Dinge, auf Projekte, auf Probleme, umso vielschichtigere Lösungen sind auch erfordert. Und wir Frauen haben ja da schon ein Fingerspitzengefühl. So, doch, woraus führen wir dabei eigentlich? Diese Frage wird im Diskurs über Leadership im Allgemeinen, aber auch zu Female Leadership viel zu selten gestellt. Also wie machen wir das, wenn wir Menschen führen, wenn wir Menschen bewegen? Wir reden natürlich über Entscheidungen, über Fähigkeiten, die uns in unserer Selbstführung stärken. Doch selten setzen wir da an, wo diese Selbstführung als erstes beginnt, nämlich im Kontakt mit sich selbst. Oh nee, denkt jetzt die eine oder andere von euch. Das ist wieder so was Philosophisches. Ja Mädels, warum habe ich mir die Laura geschnappt? Die Laura hat Philosophie und Germanistik auf Lehramt studiert und hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da kommen wir heute drauf zu sprechen. Und hat sich ja als systemische Resilienz-Coach oder Coachin, wie sagt man das politisch korrekt? Keine Ahnung, ausbilden lassen. Macht sehr viel agile Prozessbegleitung für Führungskräfte und Teams, aber von KMUs, also von kleinen Mittelstandsunternehmen bis hin in die Konzernwelt, die von ständiger Performance und Lösungsdrang geprägt ist. Und sie erlebt bis heute, wie dieser den inneren Kontakt überlagert und übergeht. Aber wenn uns der Kontakt zu uns selbst als innere Instanz fehlt, was trägt uns dann in der Zukunft, in der wir auf Kohärenz, also Zusammenhalt und Resonanz angewiesen sind? Als wichtige Orientierungsanker brauchen wir da etwas, auf das wir setzen können. Und wieso, dass die Laura vielleicht von einer ganz anderen Perspektive sieht, nicht nur unter dem philosophischen Aspekt, sondern tatsächlich von einem Aspekt, den wir in unsere tägliche Führung einbauen können. Darüber möchte ich heute mit Laura sprechen, denn es ist gerade für Laura weitaus weniger philosophisch gewesen. Und sie hat eine große Selbsterfahrung gemacht, denn, das sagen wir erst nachher. Ich mache euch mal ein bisschen neugierig. Also, liebe Laura, nochmal herzlich willkommen. Und ich steige schon mal direkt ein mit einer Frage. Gibt es etwas, das Frauen für die innere Führung ganz anders brauchen als Männer? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Laura, was brauchen Frauen denn anders als Männer? Schieß mal los, was deine Meinung ist.
Barbara, danke und total schön mit dieser Einleitung. Ich versuche es heute auch wirklich sehr praxisnah zu machen. Ja, genau, du sagst schon Daumen hoch. Denn es scheint erstmal so groß und philosophisch zu sein, aber mit dieser konkreten Frage, was brauchen denn jetzt Frauen anders als Männer für die innere Führung? Da schließen wir ganz gut an, was du eben zu Female Leadership gesagt hast, nicht? Dieses Kooperative, ja, unseren kooperativen Führungsstil. Wir sind sehr auf die Resonanz im Außen angewiesen, aber das ist auch unsere Superkraft. Also wir haben ja als Frauen sehr feine Antennen für unser Umfeld. Wir haben sehr feine Antennen für das, was Menschen zwischen den Zeilen, für das, was sie explizit sagen, auch wirklich innerlich bewegt. Und diese Superkraft, das, was wir da spüren, da ist heute viel zu wenig Raum für. Und deswegen brauchen wir jetzt, um das anzuschließen, was brauchen wir Frauen anders als Männer? Wir brauchen das gemeinsam mal besprechen. Also zum Beispiel, ich mache es mal ganz konkret, wenn ich in einem Meeting bin und es kommt zu einer Entscheidung und ich habe ein ungutes Bauchgefühl, dann ist es ganz wichtig, dass ich da die psychologische Sicherheit habe, dass ich weiß, wenn ich das jetzt äußere, dann ist das nicht ein, oh, was will denn die Barbara jetzt schon wieder, was hat sie denn heute schon wieder, sondern das wird als Gewinn gesehen und sagen, toll, dass die Barbara ihr kritisches Anmerken jetzt hier einbringt, ihr ungutes Bauchgefühl, und es darf erstmal so stehen bleiben. Also da muss jetzt gar nicht direkt irgendwas mit passieren, sondern allein, dass du es äußerst, gibt dir auch ein Zutrauen in dein, dieses Bauchgefühl hat Berechtigung und verschiebt auf einmal den Fokus im Raum, nämlich, ah, ich darf auch mal dazu ein Gefühl entwickeln. Ich darf nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Sein, also wir sind ja unser Körper, ich darf dazu ein Gefühl entwickeln. Ich darf damit in Kontakt gehen. Und das ist etwas, was Frauen ganz, ganz häufig gerade noch unterdrücken, weil sie das Gefühl haben, sie müssen die besseren Männer werden.
Das finde ich ganz spannend. Und diese psychologische Sicherheit, die du angesprochen hast, die ist ja sozusagen keine Einbahnstraße. Das heißt, auf der einen Seite brauche ich ja eine Kultur oder zumindest eine Führungskraft, die mir diesen Raum gibt und die das auch dementsprechend führt, dass ich kritische Dinge äußern. Das heißt, selbst wenn ich den Mut habe, als Frau zu sagen, meinetwegen, ey Jungs, hier läuft gerade was schief, wenn ich die einzige Frau bin, dann ist das ja natürlich eine Sache, dass ich den Mut aufbringe, Kraft meiner Haltung, dass ich sage, ey Leute, wir sind im digitalen Zeitalter unterwegs, ihr braucht unterschiedliche Perspektiven, auch meine weibliche Einschätzung mal in dieser Situation. Das heißt, selbst wenn ich es schaffe, mit dieser Haltung, mit dieser Klarheit in der Kommunikation Mut zu beweisen, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Chef und vielleicht dann ein paar andere hier sitzen und innerlich die Augen rollen, was sich natürlich wieder auf die Haltung ausübt. Aber, und da gebe ich dir natürlich 100% recht, es ist zuerst mal die Achtsamkeit, ich glaube, hier läuft was schief und ich muss jetzt auch nicht starker Mann sein, wie die hier alle und den Mund halten, sondern ich möchte gerne etwas sagen.
Psst, Business Secrets.
Female Leadership braucht Mut. Mut, auf das eigene Gefühl zu hören und das eigene Gefühl dann auch kommunikativ in die Tat umzusetzen. Unabhängig davon, was unter Umständen im Außen passiert. Und ich habe jetzt dieses Außen so betont, liebe Laura, weil dieses Inner Leadership wird ja mit diesem Buzzword embodied, Inner Leadership, so schön verkörpert. Willst du mir dazu 1-2 Sätze sagen, was du darunter verstehst? Also A, wir haben ja schon den ersten Schritt, achtsam auf die eigenen Gefühle hören, den Mut haben, diese Gefühle, natürlich nicht als Gefühl, sondern als Einwand, als Argument dann auszusprechen. Aber was ist für dich noch damit eingebunden?
Also, du hast ja in der Einleitung so schön gesagt, es geht um den Kontakt mit uns selbst, ne? Und jetzt kann man jetzt sagen, oh, das ist ja auch wieder so, ja, wie du auch gesagt hast, so ein philosophisches, großes, was heißt das denn? Aber wenn wir jetzt mal ganz konkret sind, wie machen das denn andere Menschen? Zum Beispiel Kinder. Kinder sind ziemlich gut in Kontakt gehen, ja? Die sind nämlich sehr gut im Erkunden, im Wahrnehmen, im Beobachten, im an sich rantasten, in mit den Sinnen arbeiten. Die sind gut in Fragen stellen, weil sie Neugierde haben, weil sie nicht denken, ja, weiß ich ja schon alles, brauche ich auch nicht wissen. Und sie haben diese gewisse Haltung und auch noch diese, ich sag jetzt mal, Begeisterungsfähigkeit und sind sehr präsent. Also wenn wir das an Kindern beobachten, wie die sich verlieren können in Dingen. Und sie machen das eben nicht mit dem Lösungsdrang, sondern weil sie wirklich erkunden wollen. Und ich übersetze das ganz oft mit dem, habe ich einen wachen Geist? Habe ich eine wache Seele oder, also gibt auch da wieder Menschen, die sagen, mit Seele kann ich nichts anfangen, ja? Aber bin ich wach? Habe ich auch einen wachen Körper? Und das ist für mich so dieses Wichtige, dass wir heute, wir fühlen uns oft sehr als Kopfmenschen, ja? Also wir denken im Geist, in der Kognition steckt alle Lösung. Und wenn wir aber auf die Urvölker schauen, oder auch wenn wir schauen, was ist denn die älteste Sprache der Welt? Wie haben wir denn gelernt, auch Gefahren, Feinde, Freunde zu unterscheiden? Das mussten wir durch Körpersprache, durch Sinneseindrücke, durch Wahrnehmungen. Und wenn wir uns mal anschauen, was heute die Gefahr ist, nämlich, dass wir uns dieses Annähern, was Kinder jetzt so machen, nehmen lassen, weil wir zum Beispiel alles durch Apps tracken lassen. Wir brauchen gar nicht mehr zu fühlen, wie ist denn mein Schlaf, weil das nimmt mir die App ab, ja. Wir verlernen dieses Annähern, aber das ist nachher das, was uns unterscheidet, wenn wir jetzt mal ganz klar auf das Thema auch KI schauen, ja, wo wir sagen, wo sind wir denn noch Mensch und was ist diese menschliche Intelligenz, diese Fähigkeit? Und deswegen ist der Körper so für mich mit die älteste Weisheit, diese Quelle. Und das ist ja auch also sehr wissenschaftlich bewiesen, ja. Also wenn man sich anguckt, was macht die Körperhaltung, wenn ich eine gewisse Haltung einnehme, gibt es wieder die Response mit dem Gehirn und kann mir zum Beispiel sowas wie Selbstbewusstsein, wie innere Haltung, woher kommt es denn ja von meiner äußeren Haltung natürlich? Oder was hat der Atem damit zu tun? Und da deswegen auch dieser Embodied-Ansatz, weil es ist nicht so, ich habe einen Körper, sondern ich bin der Körper. Das ist Teil meines Systems. Und das verkennen wir auch in Unternehmen. Und das finde ich so traurig. Da merkst du meine Leidenschaft jetzt hierfür. Ja, dass
Ja,
wir
wir haben
das
es uns abtrainiert,
genau, wir
ne?
haben
Weil
uns
alles
abtrainiert.
Zahlen, Daten, Fakten basiert und nicht mehr auf Gefühle zu hören, weil Gefühle gehören nicht in die Wirtschaft. Bullshit, ne? Weil wie du eben schon gesagt hast, wenn ich ein gewisses Gefühl habe, spiegelt sich das auch in meiner Haltung, meinem Verhalten wieder. Und ich möchte jetzt gerade etwas aufgreifen, liebe Laura, weil du hast von den sogenannten Devices gesprochen. Und Devices hin, Devices her. Wir haben diese Tracker, die uns von morgens bis abends sagen, du trinkst zu wenig, du trinkst zu viel, jetzt musst du was trinken, jetzt musst du dich bewegen, du hast noch keine 10.000 Schritte etc. Und jetzt gehörst du ja zu einer anderen Generation. Du bist 39, hast du gesagt, ne?
37.
37. Oh Gott, oh Gott, jetzt
Kein Problem,
anhand der Reife habe ich
Barbara.
mal 2 Jahre drauf gemacht.
Die
War
nehme ich
ganz
gerne. Ich werd sonst immer gerne auch mal jünger geschätzt und war dann mal
okay.
früher ganz beleidigt.
Ja, verstehe ich. Also noch 10 Jahre weiter und du wirst begeistert sein. Aber anyways, also das finde ich nämlich ganz spannend, weil in unserem Erstgespräch zur Vorbereitung hattest du gesagt, der du aus dieser Generation der Digital Natives kommst, hast du gesagt, ey Barbara, ich nutze keine Devices. Willst du da mal 2 Sätze gerade zu sagen? Finde ich mega.
Sehr gerne, sehr gerne. Das schließt so an mit dem, was ich zu dir gesagt habe. Ja, also zum Beispiel, wir haben zwar eine Waage zu Hause, aber ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal draufgestellt habe. Und damit fängt es schon für mich an, ja? Also dieses gibt ja auch heute viel dieses intuitive Essen lernen. Also wieder auch da, wo ist unser gesunder Menschenverstand oder unser Fingerspitzengefühl hin, ja? Und das ist das, was ich so bei mir, ich sag jetzt mal, immer wieder auch gefordert habe. Das müssen wir fordern und trainieren, wie du es gesagt hast, und eingefordert habe, weil ich gesagt habe, ich möchte meine Verantwortung, meine Entscheidung, die möchte ich nicht auslagern. Und wir sprechen über immer Selbstbestimmung und große Entscheidungen. Ja, und zum Beispiel für mich war das auch immer wichtig. Ich möchte ein Business gründen, ich möchte unabhängig sein. Aber auf einmal geben wir, ich sag mal, die Die kleinsten Entscheidungen geben wir ab. Ja, und es fängt so an mit, nee, der Thermomix, der kann besser kochen als ich. Wenn ich das mache, nee, dann schmeckt das nicht. Und ich sag mir, ja, genau, taste dich heran, probier dich aus. Also, wo kommen wir denn hin, wenn wir Selbstbestimmung noch nicht mal bei so etwas Kleinem uns zutrauen, ja, und sagen, und nochmal, es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, da gibt's auch immer wieder Forschung zu, aber ich glaube, die erste, ich guck nochmal, 2014, diese Placebo-Sleep-Studie, die gemacht wurde, diese Daten, die den Probanden gegeben wurden, die waren eben gefaked, ja. Aber wenn du morgens aufwachst und dein Device sagt dir, du hast schlecht geschlafen, dann hast du auch den ganzen Tag schlecht überperformt.
Ja, klar. Ja.
Und diese selbsterfüllende Prophezeiung, das kennen wir auch. Und dazu sagen, hey, ich möchte doch ein Mensch sein, der selbstbestimmt ist, der Verantwortung einnimmt.
Ja.
Und der auch dieses Gefühl, diesen Kontakt zu mir sich nicht abnehmen lassen möchte von einem Device. Ja, und das ist für mich, weißt du, das, was du sagst, so ich erlebe das mit Schrecken und finde es toll auch, dass es so etwas gibt und das ist in bestimmten Fällen ja auch hilfreich, aber ich sehe da eine große Gefahr drin, weil wir eben immer mehr dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, diesen Kontakt zu uns auslagern und abgeben.
Psst, Business Secrets.
Inwiefern fühlst du dich durch deine Devices, die du nutzt, eher fremdbestimmt oder maschinell bestimmt? Oder an welchen Stellen nimmst du ganz bewusst ein Device dazu? Deshalb übernimm die Verantwortung für dich selbst und lerne auf dich zu hören. Liebe Laura, kommen wir mal zu dem Thema, was ich ja sehr, sehr spannend finde. Du hast dich ja diesem Bereich nicht umsonst genähert, weil bei dir hatte das wirklich ein sehr stark auslösendes Erlebnis, denn bei dir ist Epilepsie festgestellt worden. Willst du dazu mal in ein paar Sätzen erzählen, wie dieses auslösende Ereignis, wie sich das auf dich ausgewirkt hat und was es bewirkt hat und vielleicht sogar, welches Werkzeug du gerade Frauen für die Führung und mit sich selbst in Kontakt kommen weitergeben möchtest?
Also ich fange mal an mit dem, was du gerade erzählt hast, diese persönliche Geschichte, Barbara. Und das soll auch gar keine so Heldinreise oder sonst was sein, ja? Aber es verdeutlicht ganz konkret, dass du hast schon eingangs gesagt, dass es eben nicht nur bei mir ein philosophisches Malsinieren ist, sondern ich habe es erlebt am eigenen Körper, wie wichtig es ist, bin ich wach, bin ich mit mir in Verbindung oder in einer guten Beziehung, Wahrnehmung, wie man das auch immer nennen möchte. Denn ich habe diese Diagnose Epilepsie erst sehr, sehr spät bekommen. Das heißt, ich habe ungefähr seitdem ich so, ja, ich kann es schwer auf den Tag benennen, aber ungefähr so mit 14, Anfang der Pubertät, habe ich Epilepsie und zwar Fokalepilepsie. Das bedeutet, es ist nur ein gewisser Teil für alle Nerds unter euch da draußen. Es ist nur ein gewisser Teil des Gehirns betroffen. Und es äußert sich eben nicht so wie dieser klassische epileptische Anfall, den man vielleicht vor Augen hat, dass jemand krampfend auf dem Boden liegt, mit Schaum vorm Mund, Augen verdreht, sondern das kann sich, je nachdem, wo der fokale Herd liegt im Gehirn, sehr unterschiedlich äußern. Also zum Beispiel, wenn der epileptische Herd zum Beispiel im Sprachzentrum liegt, kann es sein, dass Menschen Wortfindungsstörungen bekommen während eines epileptischen Anfalls. Mhm. Oder bei mir war das jetzt eben sehr an der rechten Schläfenlappe, sehr nah an der Amygdala. Das ist ja auch für unsere Emotionen zuständig, dieses Zentrum. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich habe meine Gefühle, weil ich habe, wenn ich einen epileptischen Anfall bekommen habe, unter anderem sehr starke Gefühle gehabt, wie schon, ich nenne es jetzt mal Déjà-vus, also Gefühle, die auf einmal in mir entstanden sind, wie ein Feuerball in mir hochgekommen sind, die ich gar nicht zuordnen konnte und die mir auch Angst bereitet haben. Und ich hatte aber auch andere körperliche Symptome, ja. Mhm. Bei mir kam das immer über die Nacht, also Schläfenlappenepilepsie, sagt vielleicht auch schon das Wort, diese Anfälle kamen aber auch über Tag. Und ich sag mal, ich konnte diese sehr auch schlimmen Episoden, die ich dann hatte, so über 2 bis 3 Tage, in denen immer wieder diese Anfälle kamen, zwischendurch mit starken Kopfschmerzen, mit sehr starken Sinnesüberreizungen. Die konnte ich nie zuordnen. Das heißt, ich habe mich natürlich auf die Suche begeben. Wir sind, meine Eltern und ich, zu Kliniken, zu Fachärzten, von einer psychiatrischen Jugendklinik bis hin zu Osteopathen gegangen. Und es wurde immer wieder gesagt, das Allerwahrscheinlichste ist, dass ich eine Angststörung habe. Ich konnte mich aber nie damit identifizieren. Und wir kennen das vielleicht auch, Frauen, dieses Thema Medical Gaslighting. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum Frauen oft ihrem eigenen Gefühl misstrauen, weil sie gesagt bekommen, da bildest du dir irgendwas ein oder schauen Sie mal, das ist eher das und das, weil sozusagen wir nicht ernst genommen werden aus der Historie heraus. Ja? Und ich hatte da aber ein ganz starkes Gefühl, das sind keine Panikattacken und habe auch immer wieder mich damit beschäftigt, aber habe gleichzeitig mich nicht verrückt machen lassen und auch nicht kontrollieren lassen davon. Also für mich war wichtig, ich möchte meine Lebensqualität bewahren und ich habe das dann über 20 Jahre fast über 15 Jahre auf jeden Fall diese Anfälle erlebt und gehabt und wusste auch, die kommen immer wieder. Kam übrigens später raus, das habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, das hatte sogar hormonelle Einflüsse, weil bei uns Frauen sind die Hormone ja auch wieder nochmal viel wichtigere Informationsboten als bei den Männern. Und als ich diese Diagnose bekommen habe nach einem, ich sag mal, das Anfallsbild hat sich verändert und am Ende hatte ich klassische tonisch-klonische Anfälle, wo mich
also immer gravierender geworden.
Genau, es ist immer gravierender geworden und auch das lässt sich ganz gut erklären. Also wenn man sich anschaut, das Gehirn, das sind ja keine abgeschlossenen, also sind natürlich Areale, aber das kann sein, wenn jetzt ein Areal besonders immer befeuert wird. Das ist ja so, dass die Synapsen sich gleichzeitig entladen bei einem epileptischen Anfall und nicht asynchron, wie sie sonst die ganze Zeit tun, dann kann sich das auch auf die anderen Areale ausweiten. Und so war das bei mir. Also dieses Zentrum war durch die Jahre so sehr unter Druck.
Konditioniert.
Genau, ne? Konditioniert. Genau.
Dass es ansteckend war im Gehirn. Und die Anfälle immer stärker wurden. Und dann bist du zu einem Spezialisten gegangen, der das eindeutig erkannt hat. Und wie hat sich das dann bei dir auf deinen Job oder auf dieses Embodied Leadership ausgewirkt?
Erstmal kam so eine Phase natürlich der vollen Wut. Ich war sehr, sehr wütend. Und es, wer sich so ein bisschen auch mit den Phasen der Trauer von Kübler-Ross auseinandergesetzt hat oder auch diesen Change-Phasen, wir gehen da ja durch verschiedene Prozesse durch und das war für mich so ein richtiger Change-Prozess, den ich erlebt habe, also von der emotionalen Akzeptanz erstmal dahin zu kommen. Und für mich war das aber auch gleichzeitig natürlich eine Erleichterung, eine Bestätigung von dem, was ich die ganze Zeit gespürt habe, dass ich mir da vertrauen konnte. Also für mich war das ein ganz großer auch Vertrauensbeweis in mich und in meine Kontaktfähigkeit mit mir selbst.
Ich hab's doch gewusst und keiner hat auf mich gehört. Und das war dieser positive Aha-Moment bei dieser doch sehr, anstrengenden Phase, die du hinter dir hattest. Ne?
Total. Mhm. Und auch das Zutrauen in mich, dass ich wusste, hey, ich habe meinen Führerschein gemacht, obwohl ich das hatte. Ich war alleine auf Reisen. Ich war dies, ich war das. Also es war dann auch viel natürlich nochmal Reflexion von dem, okay, wie wäre ich vielleicht anders auch behüteter rangegangen an Sachen, weil ich immer Angst gehabt hätte. Und das finde ich ja auch so spannend, was ich meine mit Kontakt mit sich selbst, heißt eben auch, sich immer wieder zu reflektieren und auch so in die eigene Identität sich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht bloß immer das Wahrnehmen. Für mich war die Epilepsie-Diagnose wirklich eine Identitätsarbeit, um mich nochmal zu fragen, okay, wer bin ich? Wie will ich arbeiten? Weil ich auch vorher sehr viel gereist bin durch den Job und auch gemerkt habe, hey, das war vielleicht auch nicht immer so zuträglich, was ich da gemacht habe oder wie ich mit mir umgegangen bin. Und ich habe mir seitdem wirklich, Barbara, das Versprechen gegeben. Da gab es halt auch zum Beispiel eine Situation, da musste ich nach Berlin reisen beruflich. Und ich hatte schon die Diagnose, ich war auch eingestellt mit Medikamenten. Ja, aber mir ging es an dem Morgen gar nicht gut. Und ich habe mir an dem Morgen, obwohl sozusagen die Uhr mir im Nacken saß, ja, der Zug ging, aber ich habe mir an dem Morgen die Zeit gegeben, den vielleicht für andere ein bisschen wieder esoterisch, aber den Raum genommen, in diesen Kontakt mit mir zu gehen, also mich aufs Bett zu legen, ganz konkret, ich habe mich aufs Bett gelegt, habe die Augen geschlossen und habe in mich gespürt und habe geprüft, wie geht es mir wirklich und traue ich mir diese Reise zu? Kann ich mit einer Stimmigkeit diese Reise antreten, mit dem Vertrauen, oder entscheide ich mich jetzt ganz konsequent, nein, ich mache das nicht, ich bleibe bewusst hier, weil ich habe die Ressourcen heute nicht, diese Reise anzugehen, und ich werde eine Lösung finden. Aber jetzt geht es erstmal darum, dieses ehrliche Gefühl, diese Stimmigkeit, nicht aus dem Panikmodus, nicht aus dem Kontrollmodus, sondern aus dieser Instanz heraus zu finden. Mhm. Und das, ich sag mal, das gibt mir eine ganz große Grundsicherheit, ein Grundvertrauen in meine eigene, in diesen gesunden Menschenverstand, dieses Fingerspitzengefühl in mich. Und ich habe dann mich entschieden zu fahren, und das konnte ich dann aber aus einem richtig guten Gefühl, weil ich wusste, ich übergehe mich jetzt nicht, und das hast du ja auch eingangs gesagt, wir übergehen den Kontakt nicht, sondern aus einer Stimmigkeit heraus.
Psst, Business Secrets.
Nur auf die eigenen Gefühle hören reicht nicht, sondern es geht auch da, sich innerlich dann davon zu distanzieren und auf neutraler Ebene ehrlich zu sich selbst zu sein. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sind dann konsequenterweise die nächsten Schritte? Das habe ich richtig verstanden von dir. Ne?
Absolut. Das ist, absolut, Barbara. Und ich glaube, das ist auch, es gibt ja dieses, also dieses Phänomen, dass es geht gar nicht darum, wir müssen irgendwie jemand anders werden, sondern wir müssen Klarheit haben über die wir sind, ne? Mhm. Und das hast du ja so schön gesagt, diese Distanzfähigkeit oder auch diese Metaebene. Und auch das muss ich ja lernen, wenn ich das nie trainiere.
Definitiv.
Wie soll ich denn diese Antworten entwickeln, ja, also Selbsterkenntnis überhaupt gewinnen?
Mhm. Was hat denn das alles aus deiner Erfahrung mit Female Leadership zu tun? Weil aus unserem Vorbereitungsgespräch habe ich entnommen, du arbeitest in diesen Punkten sehr eng mit Frauen zusammen. Das ist deine Fokusgruppe sozusagen. Ja. Denkst du, dass Frauen diese Gefühle eher wegdrücken, weil sie männlich unemotional erscheinen wollen, oder gibt da mal noch eine Perspektive drauf?
Also da spielen, glaube ich, wie bei allem natürlich verschiedene Facetten rein. Einmal, wir haben ja eingangs darum gesprochen, dass Frauen sehr gut sind in diesem Noticing, ne? Also sehr gut die Antennen haben für andere. Mhm. Und Frauen nehmen sehr viel auch Gefühle von anderen wahr und natürlich auch ihre eigenen. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Phänomen aus sozialem, historischen und auch gesellschaftlichen Entwicklung heraus, haben wir Frauen gelernt, dass unsere Gefühle entweder nicht so viel wert sind oder auch ihnen zu misstrauen, wie jetzt eben das Thema Medical Gaslighting. Mhm. Und da möchte ich sie wieder stärken, zu sagen, hey, das ist wichtig, das ist nicht eben, geh nicht darüber und sag, ich möchte das lösen, sondern vertrau doch diesen Gefühlen. Und jetzt braucht's halt eben diese Selbstreflexion oder diese Selbsterkenntnis, also eben alle drei Ebenen, nicht nur die Gefühlsebene, wie du sagst, und darin stecken zu bleiben, sondern auch diesen wachen Geist, also der eben auch neugierig reflektiert bleibt und nicht sagt, oh, ich muss das jetzt kontrollieren. Und da möchte ich Frauen bestärken, diesen Gefühlen Raum, nicht nur Gefühlen, diesem, ich sag jetzt mal,
Empfinden,
ja, ne? Raum zu geben und zu vertrauen, weil wir brauchen das heute mehr denn je. Jetzt kommen wir nämlich wieder auf, was wird denn in der Zukunft nicht mehr gebraucht? Also nicht mehr die besten Lösungen. Das werden Maschinen, können sie heute schon oft besser, ja. Aber dieses Menschsein, dieses Lesen, dieses Empfangen und damit arbeiten, diese Intelligenz, die menschliche Intelligenz, die braucht es. Und da sind Frauen besonders stark. Aber sie haben auch eine Gefahr. Und zwar Frauen identifizieren sie sich sehr stark mit Überrollen und über ihre Leistung. Auch da wieder aus gesellschaftlichen, soziologischen Gründen. Und es gibt wenig Platz für Frauen, weil sie so viel Care-Arbeit auch noch leisten, sich einmal auch zu beschäftigen mit sich selbst außerhalb von diesen Rollen. Und da sind wir wieder bei der Identitätsarbeit.
Ja.
Wenn ich gar nicht mehr weiß, wer bin ich denn? Mhm. Also wenn wir über Resonanz sprechen und ja irgendwelche Identitätsfragen, aber ich gar keine Räume mehr habe, um wertfrei mich mal zu erleben als Mensch, sondern ich bin immer nur die Mutter, die Geschäftsführerin, die sonst was. Woher kommt denn auch da diese Verbindung zu sich? Und das möchte ich aufbrechen, weißt du?
Ja, ich fange, also gleich frage ich dich noch, wie du das konkret machst, weil ich stelle dann manchmal auch so ganz einfache Fragen im Coaching, die da heißen, wo möchtest du denn gerne arbeiten? Da sind die häufig völlig irritiert, ja. So nach dem Motto, fühlst du dich wohler und kannst du besser arbeiten, wenn du ein Büro hast und in den Wald gucken kannst durchs Fenster oder an einem See? Oder fühlst du dich eher wohl in der Stadt, wo du in einem emsigen Großraumbüro
Ja.
arbeitest? Aber schon alleine diese banalen Fragen, wie
Genau.
sieht mein Setting aus? Ja, das fällt vielen schwer. Und jetzt war ich, als du das so beschrieben hast, kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere, die uns zuhört, gedacht hat, ja, und wie macht das die liebe Laura jetzt? Streicht die mir mit dem Federkiel über den Arm und guckt, ob sich die Härchen bei mir stellen? Oder was ist denn ein, ich sag jetzt mal, Handwerkszeug für die weibliche Führungskraft, die der das alles einleuchtete, was du sagst, die zu sich selber finden möchte, vielleicht zuerst mal im täglichen Alltag und nicht direkt jemand buchen. Wie kann ich das denn anfangen zu trainieren? Welche Impulse oder welches Werkzeug hättest du denn da für die Dame?
Also du hast es gerade schon schön gesagt, Barbara. Wir wünschen uns ja oft, ganz oft, er hat diese 5 Schritte und diese Tools helfen
Genau.
dir. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir mal als Forscherinnen, wie Kinder das machen, uns annähern, also auch da mal raus, schon allein in anderen Modus wechseln und zu sagen, zum Beispiel, ich erlerne mal etwas Neues. Dadurch lerne ich mich nämlich etwas besser kennen
Okay.
und gehe zum Beispiel in dieses Selbsterleben, die Selbsterkenntnis, den Referenzpunkt. Und das kann ja was ganz Kleines sein, dass ich nämlich zum Beispiel sage, also ich kann eine neue Sportart erlernen, finde ich auch toll, ja, aber zum Beispiel Meetings, die habe ich sonst immer über Zoom gemacht. Ich mache das jetzt einfach mal wieder am Telefon beim Spaziergang. Und wir wissen ja alle schon mal, zum Beispiel 20 Minuten spazieren gehen, ja, andere Teile vom Gehirn werden aktiviert, macht schon mal ganz anders. Ich bin in Bewegung. Aber ich gehe mal auf Erkundungstour. Wie fühlt sich denn so ein Meeting an? Also ich probiere es mal aus. Und weißt du, geht dann auch in die, sozusagen auch da wieder wichtig, in diese Reflexion rein, auch mit meiner Gesprächspartnerin und meinem Gesprächspartner. Wie war das denn für dich? Lass uns das mal, also reflektieren, da brauchst du jetzt auch nicht wieder eine Stunde für. Aber geh damit mal auch wieder ins Feedback rein, ins Erleben rein. Wie war das denn? Lass uns das doch mal ausprobieren, diese kleinen Experimente.
Psst, Business Secrets.
Perspektivwechsel einnehmen, neue Dinge ausprobieren, neugierig sein und gleichzeitig dabei immer die eigenen Gefühle beobachten und auch hineinhören, kann ein ganz einfaches Tool sein, mit dem du startest und mit dem du selbst auf deine persönliche Entdeckungstour gehst und damit sogar deine weibliche Intuition, die Basis für ja ganz andere Perspektiven im Leadership legst. Das siehst du genauso,
Super
oder?
gut, genau,
Ja.
super gut übersetzt, Barbara.
Sehr
Und
schön.
ich glaube, da gibt es eben so ganz viele kleine Stellschrauben. Und wir hatten es ja eben am Anfang, ne, dass ich zum Beispiel in dem Meeting, wir sind ja heute oft direkt im Thema. Also es geht rein und alle sind genervt oder es gibt irgendwie eine blöde, ich sag mal, Check-in-Runde, auf die keiner Lust hat. Vielleicht sagt man auch mal, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt braucht, wenn ich jetzt zum Meeting einlade. Aber mir ist es wichtig, dass hier jeder einfach mal das macht, was er jetzt braucht oder sie braucht, um anzukommen. Für den einen, der schaut aus dem Fenster, die andere trinkt noch ein Glas, die andere macht sich ein paar Notizen und zu sagen, hey, das ist wichtig, oder wir machen heute das Meeting mal wie früher. Wisst ihr noch, wir haben früher immer zusammen Mittag gegessen, ohne Agenda. Wir lassen mal Sachen fallen. Wir bringen mal dieses auch wieder da, lebendig sein, zusammen in Gemeinschaft gehen, kreativ werden. Das brauchen wir, damit auch also Kontakt ist ja nichts etwas, was auf Knopfdruck passiert oder was mir ein Device sagt, sondern entsteht und entsteht auch aus der Zufälligkeit. Also es gibt ja dieses Wort Serendipity, dass man auf einmal nämlich beim Mittagessen über etwas spricht, zum Beispiel man guckt sich zusammen die Menükarte an und kommt dann auf einmal zusammen auf die Idee und sagt, sag mal, das wäre doch eigentlich mal richtig cool, wenn wir das für unser Projekt, also ich sag mal, was auch immer da jetzt drauf ist, ja, aber da kommt man auf so eine Idee. Und das meine ich auch mit wacher Geist, wacher Körper, wache Seele, dass
Klar.
wir das uns wieder nehmen und nicht wie Maschinen uns Ja,
also stecken lassen an Maschinen.
Genau, und auf Knopfdruck so, ne? Also ja, mal genau. Dinge durchbrechen wieder. Oder auch, was wir hatten mit das Bauchgefühl zu äußern und darauf auch zu hören und einfach zu sagen, ich möchte gar nicht, weil das haben wir ganz oft, das kenne ich übrigens auch von meiner Epilepsie, Leute wollen direkt das lösen und heilen. Oh Gott, Laura, was brauchst du denn? Oh Gott, was können wir denn tun? Weil wir halten das nicht mehr aus. Und da kann man auch mal sagen, ich halte das jetzt mal aus, dass ich einfach sage, wisst ihr was, ich habe immer noch ein schlechtes Bauchgefühl. Das darf aber auch mal sein. Das muss nicht immer direkt weggelöst werden, weil wir haben Angst davor, und das ist ja auch wieder das, in diese Unbequemheit auch reinzugehen. Das finde ich auch so spannend,
ja,
oder?
Großartig. Und das finde ich auch einen wunderschönen Schlusssatz, liebe Laura, weil was mir so eingefallen ist, als du gerade gesprochen hast, ist Mut zu mehr Gefühl.
Ja.
Das könnte vielleicht auch ein Titel sein. Ich überlege mal, ob mir etwas anderes
einfällt
für unseren Podcast. Und ich sage ganz herzlichen Dank. Da waren ganz viel, also herzlichen Dank für deine Nahbarkeit und für den Einblick bekommen zu haben, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ganz herzlichen Dank für die tiefen Impulse und dennoch für die Hands-on-Werkzeuge, wie wir in kleinen Schritten mal uns mehr fühlen und dadurch als bessere Führungskraft am Markt beweisen können. Ja, also schön. Herzlichen Dank nochmal und euch da draußen auch herzlichen Dank. Die Laura Letschert habt ihr, die werde ich nochmal in den Shownotes verlinken, aber die habt ihr natürlich auch auf LinkedIn und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und ganz viel Mut, um euren Gefühlen nicht nur Raum zu geben, sondern ganz viel Mut, um eure Gefühle in die Welt zu bringen. Go for it! Alles Liebe. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. barbara-liebermeister.com. Business Secrets. Psst. Weitersagen.